Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Alle Jahre wieder ist Fantasy-Filmfestzeit und dafür stehen wir bereit. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitmenschen da draußen. Es ist Folge 187 und wir wollen ein wenig über das Fantasy-Filmfest plaudern. Natürlich wie immer zusammen mit meinen beiden geschätzten Kollegen André Hecker.
Moin Moin, das wäre natürlich geil gewesen, geiles Easter Egg gewesen, wenn wir jetzt einfach so Jizzes im Cast hätten oder
Bones. Stimmt.
Ja. Mit Vorsatz habe ich noch nie Stress gemacht, nur mit Jägermeister und ja. Gut. Und ja, Tino Hahn ist mit am Start.
Hallo.
Da kräht er wieder.
Ja.
Da kräht er.
Wie hieß er, Quickweg? Nee, egal.
Das weiß ich nicht. Da bist du, glaube ich, sehr schwer drin in Insider-Jokes mit dir selbst. André wirkte nämlich auch nicht so, als ob er...
Okay, also ich bin der Einzige, der Moby Dick irgendwie halbwegs noch parat hat.
Ach so, da weiß ich nur, dass es mit Nennt mich Ishmael losgeht und dann ist es wieder Weiße Haienöde. So. Das war natürlich ein Diss. Es ist ein anerkanntes feiert. Meisterwerk der Weltliteratur. Ich
gleich
weiß, Moby Dick auch zu schätzen.
Hier.
Aber ja.
Direkt Klassiker diffamiert in den
Die Dickshots feiert.
Ja, so. Wie schaffe ich da jetzt eine schöne Überleitung? Weiß ich nicht. Aber wir feuern jetzt auch mal raus. Und zwar unsere Empfehlungen oder vielleicht auch sogar Warnungen für das kommende Fantasy-Filmfest. Das beginnt am 3. September in unter anderem Berlin und Hamburg. Geht dann weiter vom 10. bis zum 17. September in München, Nürnberg und Stuttgart. Und die letzten Städte vom 17. bis zum 24. September sind Frankfurt und Köln. Und wir haben uns natürlich das Programm genauestens angeschaut und haben natürlich auch schon ein bisschen was sehen können. Und darüber wollen wir jetzt hier ein wenig referieren, beziehungsweise da wollen wir durchrushen. Marco können wir ja direkt schon mal weglassen, den haben wir ja letzte Woche gehabt, ne? Oder? Das war letzte Woche?
Das,
oder war das vorletzte Woche? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Im August.
August.
Ja. So und inzwischen ist ja auch der Timetable raus und ich finde es gleichermaßen erfreulich wie auch verstörend, dass er quasi so den besten Slot überhaupt möglich bekommen hat. Mit jeweils Samstag um 21 Uhr beziehungsweise 21.30 Uhr.
Das wird die Länge wahrscheinlich
was,
dann auch.
Was vielleicht, aber er geht auch nur 140. Also das.
Okay, da gab's schon Längeres auf dem Fernsehfilm.
Ja. Und vor allen Dingen gab es dann auch danach noch Sachen, die so um 23.30 dann angefangen hätten oder so.
Ja. Gut, wollen wir doch einmal uns hier vorarbeiten. Eröffnungsfilm Good Boy, auf den bin ich ein bisschen gespannt. Der hat ja schon so ein bisschen Lorbeeren einsammeln können. Ich glaube, Sundance ist er gestartet. Ein Horrorfilm aus der Perspektive eines Hundes, der zusammen mit seinem Herrchen in ein neues Haus zieht und was das Herrchen nicht mitbekommt, bekommt eben halt der Hund mit. Da sind wohl übernatürliche Erscheinungen, beziehungsweise da gehen wohl übernatürliche Dinge vor und die kann der Hund vor allem wahrnehmen. Was mich da interessiert, ja, die POV des Hundes, ne, also aus der Perspektive des Hundes, ich denke mal, da gibt's diese ein oder andere Ego-Perspektive, aber der Hund soll ja auch etwas sehen können, was wir Menschen halt nicht sehen können, so sogenannte leere Räume, wurde gesagt.
Ja.
Und da bin ich gespannt, wie sie das visualisieren.
Da bin ich auch gespannt. Ich denke ja, weil ich glaube, es wird so eine Mischung aus Hachiko und Skinamarink werden, weil er geht ja auch nur 73 Minuten. Also ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, der wird sehr slow sein und sehr sich auf diese Atmosphäre verlassen, weil ich glaube, was ein großer Punkt auch sein wird, dass der Hund sich ja nicht mitteilen kann. Also dass er vielleicht so diesen Beschützerinstinkt hat, aber was willst du machen, außer um dein Herrchen rumrennen wie so eine Nervensäge?
Na und es, ja genau, es wird wahrscheinlich zu Verhalten des Hundes kommen, die der Mensch nicht interpretieren kann richtig oder fehleinschätzt sie, ne, weil er natürlich was ganz anderes wahrnimmt. Aber ich habe so ein bisschen, wir hatten doch hier Presence von Soderbergh, so ein bisschen das mit Hund habe ich so ein bisschen im Kopf, wenn ich an ihn denke. Ich bin auch mega gespannt, aber ich glaube auch eher, dass er so ein bisschen getragener wird. Und ich fand Presence ja von der Grundidee auch gut, nur der war einfach storytechnisch leider völlig Banane. Ich hoffe, dass Good Boy das vielleicht ein bisschen besser hinbekommt, aber so den Vibe kriege ich ja so ein bisschen, wenn ich an ihn denke und wie man das inszenieren könnte.
Ja, und ich hoffe, dass der Hund halt nicht zu vermenschlicht dann handelt, sondern halt weit auf so einer Tierebene, weil dann ist er ja eigentlich ein ganz gutes Triple Feature mit Space Dogs.
Und guck mal, wer er jetzt spukt.
Ja, also, oder Airbud.
Vor allem muss der sich ganz schön ins Zeug legen, weil die Katze in Caught Stealing, die ist nur schwer vom Tierdarstellerton gerade zu stoßen. Also, das ist, so viel kann man schon mal, glaube ich, sagen.
Okay. Bin so, gespannt.
Wollen wir mit Hunden gleich dann direkt mal weitermachen? Weil wir haben ja noch einen weiteren Hund hier am Start. Nämlich den Hund Gottes.
Ja. Ich will noch eins zu Good Boy, weil ich die Trivia gelesen habe gestern. Die haben 400 Tage gedreht über einen Zeitraum von 3 Jahren, weil ein Hund ist halt ein Hund. Und er macht auch nicht so wirklich, was er machen soll, egal wie gut er trainiert ist. Und deswegen, das ist schon krass.
400, nicht schlecht.
Ja, ey, ich hätten sie mal den Airbud Golden Retriever gehabt.
Ja, der gehorcht aufs Wort, auch wenn es um Fliegen geht.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist das sogar der Hund des Regisseurs, ne?
Das kann gut möglich sein. Ist auf jeden Fall das Debüt des Hundes, der auch auf Letterboxd als Schauspieler gelistet ist. Und ja, ist der Hund.
Ja, ne?
Und heißt auch so, was auch wieder Sinn ergibt. Also Indie.
Der Hund Boy. Heißt der?
Ja.
Gut, so, machen wir mit dem nächsten Hund weiter, mit dem Dog of God. Hier geht es um einen Animationsfilm, beziehungsweise einen Film, der schon viel mit Rotoskopie arbeitet, aber halt eben auch mit richtigen oder beziehungsweise darüber hinaus noch anderen Animationsstilen. Und ja, das Ganze spielt wohl in Finnland, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Nee, in Lettland, Entschuldigung. In Lettland und handelt von im Prinzip einer, wie soll ich sagen, der Besitzerin der Dorfschenke, ja, die jetzt ja auch für viele Leute da in dem Dorf so ein bisschen immer die Heilmittel und Geheimtränke bereit hat. Und das ist halt für den örtlichen Priester ein mächtig großer Dorn im Auge, vor allem als dann irgendwann sein geheiligter Strohhalm irgendwann verschwindet. Und damit, es klingt blöd, aber es ist tatsächlich ein Grashalm, ja, oder so ein Strohhalm, der halt von denen da irgendwie heilig gesprochen worden ist, und der ist dann irgendwann weg. Und dieser Priester macht dann halt eben die Hexe, die Wirtshausbesitzerin, verantwortlich. Mhm. Und das Ganze ist dann halt, geht dann eben auf so eine Hexenjagd und eben klassische Hexengeschichte. Nebenbei geht's aber dann halt auch noch um so einen Baron, der keinen mehr hochkriegt, beziehungsweise der Erektionsprobleme hat. Und einen alten Mann, der in das Dorf kommt und sich selbst als Werwolf bezeichnet, beziehungsweise als Hund.
Ja. Und der Trailer legt ja so ein merkwürdiges Gewicht darauf oder so ein Wert darauf, dass es um den Werwolf primär geht, aber das fand ich gar nicht so.
Ich auch nicht. Ja. Ich muss sagen, da ging es eigentlich fast schon mehr um diesen Novizen von diesem Priester, als um den Werwolf selbst oder den Hund.
Mhm.
Ja. Ey, ich sag so, der Stil ist schon interessant und das ist auch cool und da sind auch ein paar wirklich ekelhafte Sachen mit dabei, muss man schon sagen. Ich habe aber trotzdem mich zwischenzeitlich gefühlt, als würde ich hier jemanden beobachten oder beziehungsweise als hätte ich hier ein Werk, bei dem man sich nicht ganz getraut hat, full on Porno zu gehen, so. Mhm. Beziehungsweise man eigentlich irgendwie Porno drehen wollte und sich gedacht hat, nee, das kriegen wir niemals irgendwie finanziert. Und gleichzeitig muss ich sagen, so hat es mich dann aber auch in seiner eher zähen Erzählweise an solche Folklore-Filme wie November erinnert. Und das finde ich nicht unbedingt die beste Kombination. Also ich hatte ein bisschen mehr, also ich hatte mich auf sowas wie Ugly Stepsister gefreut, aber irgendwie war es dann halt doch mehr November in Bunt.
Ja, an den musst du ja witzigerweise auch denken. Und genauso wie November war mir auch Dog of God irgendwie zu sperrig. Und das, obwohl er das eigentlich nicht mal müsste oder er legt gar nicht so den Wert darauf, sperrig zu sein. Ich glaube, er ist einfach nur sehr ungalant erzählt und macht sich selber ein bisschen schwer, weil er halt irgendwie seinen roten Faden nicht so findet, weil er wirklich so viele Themen hat und will halt so eigentlich dieses Abbild des Mittelalters, wo es um Aberglaube geht oder dann eben auch so Hexenverfolgung und eigentlich diese klassischen Tropes drin hat, aber dann eben so viel Wert auf diesen Pulp legt und diesen Sex irgendwo. Ich meine, wir kamen gerade vom Heavy Metal, von unserem Audioflick. Da war ich ja eh auf so eine Stimmung eingestellt, deswegen hatte ich da auch Bock drauf. Aber ich finde, er konnte sich nicht entscheiden, ob er jetzt genau da rein will. Will er so palpige Erwachsenen leicht Porn-Action irgendwie machen die ganze Zeit? Mit dem Baron, der keinen hochkriegt und so die ganze Thematik, die da sehr prägnant irgendwie drin ist. Aber dann eben diese Hexenverfolgung, die er aufmacht, die ja dann doch trotzdem ja irgendwie die Konklusion des Ganzen auch ist. Also irgendwie fand ich, der war sperriger, als er müsste. Der hätte auch viel seichter, sag ich mal, sein können, trotzdem effizient. Und ich finde, was er da aufmacht, auch mit diesem ganzen Dog of God und das Mysterium über so darum, was er eigentlich will und sein will und überhaupt, das war dann auch irgendwie gar nicht ausgespielt. Und darum ging es dann auch plötzlich irgendwann so gar nicht mehr so richtig. Also deswegen, ich fand den irgendwie zu verkopft für das, was er eigentlich ist.
Ja, und das macht es dann halt leicht immer. Also die Leute, die prätentiös benutzen, sind meistens selbst prätentiös. Aber ich fand halt schon, dass das auch ein bisschen prätentiös macht, weil er halt dann doch so viel zu zeigen hat, wenn es um Hoden und Gore und alles und Sexsachen geht, davon aber auch wieder nicht genug. Also es wirkt irgendwie, als ob man hier schon Tabus brechen will, aber bitte auch nicht mehr. So ganz krass, ganz kurz so vor Tabubruch ein bisschen drüber und die ganzen roten Fäden, die der Film hat, laufen ja dann schlussendlich auch nur auf diesen Zwiespalt zwischen Religion und Sünde hinaus. Und auch da wird irgendwie nichts erhellend hinzugebracht, weil die Figuren ja meistens auch nicht stärker charakterisiert werden als, ja, der kriegt halt keinen hoch. Und da dann irgendwie dessen inneren Zwiespalt nachvollziehen zu können oder gar zu wollen, das ist mir auch schwer gefallen. Also es ist so ein bisschen dieses, was man auch bei Mad God ein bisschen hatte, wo man ja aber voller Ehrfurcht ist und sich das anschaut und so denkt, okay, hier sind so viele Ideen reingeflossen, so viel Aufwand, das sehe ich hier auch. Aber Dog of God hat mich dann auch immer ein bisschen verloren oder so kalt gelassen, weil ich so dachte, mit einem anderen Fokus hätte das deutlich mitreißender werden können und auch deutlich härter. Also immer nur dieser Fokus auf grafische Gewaltdarstellung und wenn es dann doch mal unangenehm werden könnte, dann ist auf einmal wieder was anderes wichtiger. Das hat mich zwischendurch auch verloren. Aber es ist, glaube ich, sowas, was im Kino, also von einer großen Leinwand, sehr profitiert.
Auf jeden Fall audiovisuell.
Ich denke auch auf jeden Fall, dass man den Film auf der Leinwand sehen sollte, weil die Farben und wie gesagt, der Stil plus die Soundkulisse, ich glaube, das ist auf der Leinwand nochmal ein anderes Erlebnis als zu Hause
in
der Screener.
Das auf jeden Fall. Also für audiovisuell sage ich auch gucken. Und der hat ja auch gute Szenen. Also ich hab einige Male gelacht, es war einige Male eklig und so. Mhm. Der hat gute Momente. Nur das große Ganze hat sich mir irgendwie nicht erschlossen irgendwo. Aber es ist trotzdem kein Film, den ich jetzt per se sagen würde, streiche von der Liste, aber geht da ein bisschen mit Vorsicht ran oder einordnen.
Gewissen Erwartungen,
was man zu erwarten hat, genau.
Ja, und er profitiert natürlich extrem davon, dass man jetzt auch nicht sagen kann, ja, da gibt's ja schon mehrere, die so ähnlich sind.
Ja.
Weil natürlich gibt's vom Look, vom Feeling her Filme, die so ähnlich sind, vom Look sehr, sehr wenig. Und diese Kombi macht's halt auch nahezu einzigartig. Aber er ist halt nicht stark genug für das, was er erzählen möchte dann. Also es tröstet wenig hinweg oder zu wenig drüber hinweg.
Ja. Ja. Aber es ist nicht der einzige Animationsfilm. Wir haben direkt noch zwei weitere.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ihr Nightmare Bugs gesehen habt.
Nee.
Aber da habe ich mal Lust, vielleicht, wenn es irgendwie zeitlich passt, mal reinzuschauen. Es geht um irgendwie eine junge Frau, die ein Hotelzimmer neue Wohnung bezieht und da entwickeln sich halt paranormale Dinge. Ja, sieht halt schon nach klassischem modernem Anime aus. Dann haben wir, also nach typisch modernem Anime, Entschuldigung. Denn wir haben auch noch einen richtigen Anime-Klassiker am Start, nämlich Angel's Egg. Aber jetzt kriege ich den Originaltitel nicht auswendig hin. Warte, den muss ich einmal zitieren.
Ja, ich will noch kurz zu dem Nightmare Bugs anmerken. Wir sind ja natürlich auch auf Letterboxd und haben auch diese extrem vielen Negativ-Reviews für den Film gesehen, aber können sie halt selber nicht nachvollziehen, weil wir nicht gesehen haben. Ja. Also gut möglich, dass da irgendwas, weil hier steht, dass der Animationsstil ätzend ist, thematisch muss es schwierig sein. Aber das sind wieder diese Art von Warnung, wo man dann wieder besseren Gewissens reingeht. Also ich bin auf den sehr neugierig, erwarte aber auch einiges im positiven wie im negativen Sinne.
Ja, ein Film, den ich aber halt deutlich besser beurteilen kann, ist dann halt eben der Anime-Klassiker Angel's Egg, Tenchi no Tamago, heißt er, von eben Mamoru Oshii, der unter anderem auch für Ghost in the Shell verantwortlich ist. und der hier quasi sein Erstlingswerk vorlegt. Ein Film, der schwer zu greifen ist, beziehungsweise nur schwer erklären kann. Es geht um ein junges Mädchen, das vehement ein größeres Ei beschützt und einen Mann mit einem Schwert. Er wird generell, glaube ich, immer nur Wanderer genannt, die durch eine fast schon ausgestorbene und verlassene Welt irgendwie laufen und wandern. Diese Welt ist mal irgendwie so ein bisschen futuristisch und Hightech, dann wirkt sie aber auch eher wie so ein altes, viktorianisches, total dunkles irgendwie Aneinanderreihung von Bauwerken so. Und ja, die beiden ziehen durch diese Welt und erleben verschiedene Dinge, unter anderem wie dann doch plötzlich irgendwie eine ganze Menge Menschen auf die Straßen stürmen, um einen Fisch zu fangen, der eigentlich nur aus einem Schatten besteht. Und solche ähnlichen Situationen und Bilder greift dieser Film immer wieder auf, der halt natürlich von 1985 ist und dementsprechend von seinem Stil her schon nicht ganz mehr an die modernen Sehgewohnheiten passt, so, aber der auch meiner Ansicht nach durch den Score sehr, sehr atmosphärisch ausgefüllt wird. Also das, was die Animation vielleicht nicht hinkriegt, vermittelt der Score meiner Ansicht nach sehr gut. Und ich habe den jetzt gerade nochmal geguckt und ja,
Ich wollte noch, weil du warst gerade wieder kurz abgehakt, ich wollte galant überleiten, dass er auch nur 73 Minuten geht und allein deshalb kann man das im Kino schon wagen, auch wenn er das ist, was man, glaube ich, so als Slow Burn bezeichnet, beziehungsweise noch unter Slow Burn liegt, aber der hat schon eine nicht zu verachtende Sogwirkung, finde ich. Also ich war immer, wenn ich den gesehen habe, extrem beeindruckt davon und es ist ja jetzt auch der 4K-Release, deswegen anlässlich dieses... Ist das ein Jubiläum oder einfach nur ein Release?
Ja, der Jubiläum, der ist ja von 85.
Ja. 85, ja. Zum 40-jährigen Jubiläum ist das schon, also erstens geil, dass das Fantasy Filmfest auch mal einen Klassiker wieder im Kino zeigt und dass es auch dann sowas wie Angel's Egg ist.
Ich habe den halt nie gesehen. Ich weiß noch nicht, ob ich es auf der Leinwand schaffe tatsächlich wegen den Daten, aber ich will den auf jeden Fall endlich mal nachholen. Jetzt im Zuge, entweder im Kino oder dann mal zu Hause. Aber den habe ich bisher mich nie gesehen. Bin ich sehr gespannt mal drauf. Ja.
Der ist in Australien auch released worden, aber so in der editierten Form, wo auch in The Aftermath Angels Never Sleep heißt. Und da sind noch ein paar Live-Action-Aufnahmen dazu gedreht worden noch, okay, die halt hinten und vorne nicht reinpassen. Also ich habe da auch nochmal einen Zusammenschnitt auf YouTube gesehen. Auch wild. Also ich weiß gar nicht, was das mit einem Regisseur macht, weil Oshi hat dann auch gesagt, der Film ist halt so kacke angekommen bei der Kritik und auch beim Großteil der Zuschauer, dass es ihn erstmal ein paar Jahre davon abgehalten hat, überhaupt weiter irgendwas zu machen. Und ja, kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, weil das ist so eine Art von Film. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn er Ghost in the Shell gemacht hätte. Danach hätten ihm die Leute alles aus der Hand gefressen. Aber mit Angel's Egg aufzuschlagen, ist halt schon, wo man so auch sich nicht wundern würde, wenn der jetzt wiederentdeckt worden wäre und der Regisseur danach keinen anderen Film gemacht hätte. Man jetzt so denken würde, okay, was war das für ein Meisterwerk damals, aber es wurde völlig verkannt. Und wann läuft der denn? Er läuft doch zu halbwegs erträglichen Zeiten, oder?
Man muss halt schon sich ein bisschen drauf einlassen, ne? Also das ist halt ein Film, der wenig Dialoge bereithält, also ganz, ganz wenige. Ich würde jetzt auch mal sagen, dass der dann letztendlich immer noch im japanischen Original läuft und nicht in der übersetzten Fassung.
Ja.
Und ja, einfach auch Minuten oder längere, sag ich mal, Bilder beinhaltet, die länger auf irgendwas stehen bleiben oder ganz langsam über irgendetwas hinwegfahren und die auch viel mit Dunkelheit spielen und so und Schatten und Konturen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde auch, der Film hat der schafft es irgendwie, eine Sogwirkung zu entwickeln, vor allem, weil man halt in dieses Motiv von dem Mädchen mit dem Ei, da kann man eine Menge rein, sich selbst reininterpretieren, ohne dass es da irgendwie vorgekaut wird. Also ich kann es auch nur erwärmstens empfehlen, wenn man sich diesen Film zu Hause nicht anschauen würde, dann sollte man sich, wenn dann überhaupt, auf der großen Leinwand anschauen. Gerade mit der Musik.
Ja, und ich glaube, alle, die irgendwie ein einziges From-Software-Spiel gespielt haben, werden dann auch erkennen, wo viele der Inspirationen herkommen könnten, gerade von Dark Souls 3.
Ja, würde ich auch sagen, ohne wirklich viele gespielt zu haben.
Ja, weil das Design, also dieser Ringed City DLC, das lässt sich schon kaum von der Hand weisen, dass da viele Parallelen zu finden sind.
Ja.
Also da gibt's auch einen Charakter, der halt auf ein Ei aufpasst und das bewacht.
Ja, gut. Bleiben wir doch weiter bei animierten Filmen, denn wir haben hier gleich...
Ich würde lieber bei Eiern bleiben.
Hat man doch erst bei Dogs of God.
Aber okay, touché.
Ja,
stimmt.
Ja. Und wie gesagt, Tino, noch ist nicht Freitagabend. Da geht's dann wieder um
deine. Da geht's ab wieder.
bevorzugten Themen. Nein, ich würde noch kurz einmal darauf hinweisen. Es gibt mehrere, ja, wie soll man sagen, CGI-gestützte Fantasy-Spektakel. Unter anderem Creation of the Gods 2, den man meiner Ansicht nach nur schauen sollte, falls man Teil 1 gesehen hat. Ich habe Teil 1 gesehen und deswegen bin ich ein bisschen gespannt drauf. Ich will nicht sagen, dass ich durch Teil 1 durchgestiegen bin, aber das war schon einfach ja, Overkill ist vielleicht, klingt zu negativ, aber das war schon eine sehr, sehr große Flut, eine sehr große Masse an digitalen Bildern und irgendwie Königreichen, die mit verschiedensten Dämonen und Monstern kollabieren und dann halt eben gegeneinander kämpfen. Aber wer sich dafür interessiert, es ist eine alte chinesische Sage. Und hier diese Nisa-Figur, die jetzt gerade als Animationsfilm weltweit richtig große Erfolge gefeiert hat, taucht ja auch in dieser Geschichte mit drin auf. Wenn ich die Zeit habe, lohnt sich mal rein.
Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Also den habe ich schon gesehen, das hat mir wieder sehr gut gefallen. Ja. Trotz oder gerade wegen diesem, ja, wie diese überbordende Personenvielfalt und diese Vielzahl an Digitaleffekten, aber diese Mischung aus klar erkennbaren Riesensets und dieser absoluten Künstlichkeit, das holt mich immer irgendwie gut ab. Gerade im Kino, also das.
Ja, und was halt bei dem Film, was bei dem Film halt irgendwie mich auch weniger stört eben, ist eben diese Übermaß an digitalen Bildern oder Effekten. Das stört mich da weniger, weil dieser Film von vornherein ja damit rausgeht. Also der ist ja genauso am Anfang, wie er am Ende ist. Also es ist, variiert jetzt eigentlich nur in diesen ganzen Settings, aber nicht unbedingt in seiner Wildheit oder in seiner Digitalität.
Ja, eben, ist halt eine stilistische Entscheidung, die aber durchgezogen wird. Also wenn man beim Trailer denkt, um Himmels Willen, dann sollte man auch um Himmels Willen nicht reingehen. Aber wenn man beim Trailer denkt, nice, dann ist das im Kino, glaube ich, gute 145 Minuten.
Und das Problem hatte ich dann eher bei Omniscient, sagt man das so?
Omniscient? Ich denke.
Omniscient Reader, The Prophecy, ein Film, auf den war ich ein bisschen gespannt, so, und der fängt irgendwie auch cool an. Und ja, er hat auch schon zu Beginn den einen oder anderen digitalen Effekt und so, aber das hielt sich noch in Grenzen. Aber das ist ein Film, wo ich sage, nee, hier wird's mir irgendwann zu viel. Es geht hier um einen jungen Mann, der als einziger auf der Welt einen Webroman zu Ende gelesen hat. Und jetzt genau das Szenario, was er in diesem Roman gelesen hat, das entspinnt sich oder das bricht halt auch in der realen Welt aus. Und weil er halt eben die Kenntnis hat über all das, was passieren wird, ist er natürlich dann sehr im Vorteil und hilft dann auch so ein paar Leuten. Und ja, das Ganze führt dann halt irgendwann dazu, dass sie in einer U-Bahn-Station, also beziehungsweise, dass sie halt verschiedene Stages absolvieren müssen, wie in einem Videospiel, um eben ja immer wieder weiter in die nächste zu kommen, als Belustigung kosmischer Entitäten. Ungefähr sowas. Ja, wie gesagt, fängt für mich echt gut an. Ich hatte echt Bock auf den Film und ich finde auch die Idee an sich finde ich richtig, richtig cool. Aber am Ende wurde es mir einfach viel zu viel Final Fantasy. Und das, weiß ich nicht, das würde ich halt eher spielen, als mir nochmal auf der Leinwand anzuschauen. Also ich fand es am Ende leider ein bisschen zu wild. Und auch, das ist so ein großes Fass, was die wieder hier irgendwie aufmachen. Es war schon ab einer gewissen Zeit absehbar, dass das eigentlich nicht irgendwie alles fertig erzählt wird. Und ich finde halt auch, dass der Film zwar auf einem Punkt endet, an dem er jetzt enden kann, aber ich könnte mir vorstellen, wenn der genug macht, das weiß ich jetzt nicht, was er gemacht hat in Korea, wo es wahrscheinlich drauf ankommt, dass da noch weitere Geschichten folgen.
Ja, also der ist halt in Korea leider ziemlich, oder weiß ich nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ziemlich abgeraucht, weil danach kam dann My Stepdaughter is a Zombie, so eine Zombie-Komödie, die halt schon das Einspielergebnis von dem Film innerhalb von einer Woche komplett pulverisiert hat. Also ich fürchte, da wird es wahrscheinlich keine Fortsetzung mehr von geben oder wenn, dann nur so mit Achen und Krachen. Also der wurde leider in Korea, ich habe es nicht so ganz begriffen, was das große Problem sein soll, weil nur durch die filmische Qualität scheint es halt nicht irgendwie erklärbar zu sein, aber der hat auch eine ganz schöne,
ja ich glaube, der kriegt so ein bisschen Review-Bombing oder Fan-Hass ab, so, weil das basiert wohl alles wirklich auf so einem Webtoon oder Webcomic und da habe ich jetzt zumindest bei Letterboxd sehr viele Kommentare mir durchgelesen, weil der bei Letterboxd auch keine gute Wertung, sag ich mal, genießt. Da habe ich sehr viele Kommentare gelesen, dass der die Vorlage mit Füßen tritt. Also das sind, glaube ich, sehr viele Fans der Vorlage.
Also Fans sind da voll sauer. Ja, okay.
Ja. Aber ey, ich kenne die Vorlage nicht, ne? Deswegen, ich kann nur sagen, der Film fängt meiner Ansicht nach echt stark an. Ich mag die Idee. Ich finde halt nur, wie es nach hinten raus dann quasi alles inszeniert wird. Das ist so Videospiel und so künstlich alles. Das war mir dann halt dann doch irgendwo dafür, dass es anders aufgebaut wurde, in die falsche Richtung hat es sich entwickelt, meiner Ansicht nach. Ja. Aber ich finde, den kann man gucken. Wenn man auch so
Good Boy nur 73 Minuten geht und der direkt danach kommt, werde ich ihn natürlich gucken.
Ja. Ey, ich will auch nicht sagen, dass der langweilig war. Ich sag nur, dass er halt mir dann letztendlich optisch und inszenatorisch nicht mehr so gefallen hat. Mhm. Ja. Dann kommt ein Film aus, wenn ich es richtig jetzt gesehen habe, aus Serbien. Auf den bin ich ein bisschen gespannt.
Sword of Vengeance?
Genau. Keine Ahnung, ob das was ist oder ob der irgendwie was taugt, so, aber ey, es ist ja jetzt nicht der einzige Schwertfilm in dieser Riege hier. Mhm. Und da ich jetzt schon ein paar der anderen gesehen habe, wäre ich, glaube ich, schon daran interessiert, dem mal eine Chance zu geben. Ohne zu wissen, wie er ist.
Ja, da verstehe ich zum Beispiel wieder nicht so ganz die Programmierung, weil der läuft halt am Montag um 22 Uhr und geht 127 Minuten.
Ah, das
ist halt schon tough für Leute, die danach irgendwie noch nach Hause müssen mit irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ja, ja. Hey, ich bin gespannt, ob ich mir den gebe. Vielleicht ist es auch etwas, was man sich vielleicht irgendwann mal im Streaming anschauen sollte. Aber es ist nicht der einzige Schwert- und Zaubererfilm, würde ich jetzt mal sagen. Denn wir haben tatsächlich noch mal eine reinrassige Hommage an das Sword and Sorcerer Genre mit Deathstalker von Steven Konstansky. Der läuft auch und den haben André und ich schon gesehen. André, kriegst du noch die Handlungen so ein bisschen zusammen?
Boah.
Achtung, ich fand es eine Falle.
Ja, ist wirklich eine Falle, denn die ist ganz schön wirr.
Ja.
Also, es geht darum, dass, also unser Deathstalker, gespielt von Daniel Bernhardt, der wird von einer alten, so einer Hexe dazu beauftragt, drei Artefakte zu finden, ein Amulett, ein Schwert und ein, was war das dritte?
Amulett,
du's noch hin?
Schwert, ne.
Statue? Was war denn das nochmal? Was war denn das noch? Siehst du, fängst schon an.
Ja.
Das war so der Gegenstand.
Ja.
Egal, auf jeden Fall
drei Gegenstände.
Drei verwunschene Gegenstände, bevor der böse Magier Munka die in die Hände kriegt und damit böses Zeug treibt. Und dann muss er sich aber in einem quasi wie so eine Art Turnier messen, um als stärkster Krieger dazustehen und vor allem eben gegen diesen bösen Magier kämpfen und eine Prinzessin befreien, die auch noch entführt wurde. Und das alles in einem Plot.
Ja, und es gibt noch einen Fluch.
Und es gibt einen Fluch, genau.
Weil er klaut am Anfang des Films, klaut er von so einem Ritter, der im Begriff ist zu sterben, ist so eine Art Amulett. Auf die hat es dieser Necromemnon-Magier abgesehen. Und der will damit irgendwie in
ein Kelch, wäre dort der Gegenstand.
Kelch. Genau. Und mit all dem Kram wollen sie halt so einen riesen Überdämonen irgendwie aufbeschwören, der das Ende der Welt natürlich
genau, und das will Deathstalker verhindern.
Ja, und das will Deathstalker verhindern. Also, ich sag mal so, weshalb ihr da reingehen solltet,
ist nicht die Story.
Ja, der Film wird hier das Blut- und Gekröse-Publikum, das es nicht ganz so ernst mag beim Gesafte, voll abholen. Denn der Film beginnt im wahrsten des Wortes mit einem abgetrennten Kopf, aus dessen Hals schon es ordentlich sprudelt. Und dazu gibt es, wie von Steven Konstansky gewohnt, ein paar wundervolle Gummimonster, die entweder zerlegt oder gespalten oder halt auch mal umarmt werden müssen. Und es gibt noch so einen kleinen Zauberer, der so ein bisschen wie Orko ist und immer irgendwie so ein bisschen daneben schießt, wenn er eigentlich mal treffen sollte.
Und ja, der ist eigentlich wie die Starship Troopers, wie die Stormtroopers aus Star Wars.
Ja.
Jeder Schuss sitzt nicht.
Genau. Und dann gibt's dann noch die zwielichtige Diebin, bei der man nicht so ganz weiß, auf welchen Seite sie eigentlich ist und so. Und ey, wirklich, es ist alles drin. Da gibt's doch den ehemaligen Rivalen, beziehungsweise den ehemaligen Weggefährte, der jetzt der Rivale ist und der irgendwie in der Lage ist, immer wieder, sag ich mal, sich neu zu formieren. Und ey, Monster.
Es ist alles drin, was jede Power- und Epic-Metal-Band jemals in ihren Songtexten verpackt hat. Alles in einem Film. Und dazu gibt's dann gleich auch noch den passenden Soundtrack eben.
Ja. Und wirklich, es wird ordentlich gespritzt und gesplattert. Also das kann man im Film absolut nicht absprechen.
Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall so mit der Festivalfilm. Das ist halt großer Quatsch. Aber wer eben schon Sachen wie Psycho Goreman mochte, ob gerade der geilen Kostüme und der Schaumstoff- und Gummimonster, der bekommt halt hier die volle Breitseite so. Und das macht richtig viel Spaß. Das ist alles super liebevoll handcrafted. Das wirkt alles auch sehr klein, aber es macht total Spaß, weil es halt so nahbar und so mit Liebe zum Detail gemacht ist. So. Und im vollen Kinosaal hoffentlich ist das, glaube ich, eine richtige Party. Und man darf das halt überhaupt nicht ernst nehmen, will der Film auch gar nicht. Aber es ist einfach mal wieder wirklich diese klassische Fantasy. Und wer auch das Original kennt vom Deathstalker, der nicht so gut gealtert ist, vor allem aufgrund der Sexualisierung und so Vergewaltigungsthematiken und sowas. Das ist ja alles raus. Das ist wirklich, der fokussiert sich hier wirklich auf den Gore und auf die Fantasy und auf die, in Anführungszeichen, Lore und nimmt da nicht so die ganz alten Tropes zu sich zu Herzen, was auch angenehm und frisch ist. Aber sonst kriegt man alles, was in so ein Fantasy-Ding irgendwie reingehört, komplett auf die Breitseite und das macht echt wirklich richtig viel Laune.
Stimmt, dann gibt's ja noch diesen Teleskop-Ninja mit seinem Sägeblatt, ne?
Auch den gibt's noch, ja. Und die Wald- und Wiesen-Moormonster.
Ja, die sind geil. Ja. Die Moormonster fand ich ziemlich cool. Ja. Ein zweiköpfiges Schwein, glaube ich, war das noch. Und
ich hören. Was? Ich wollte so tun, als ob du mich mit zweiköpfiges Schwein meinst.
Nee, dann hätte ich ja gesagt, der Mutantenhahn.
Nee, also, wenn ihr jetzt schon so Deathstalker-Profis seid, ist der zweite Teil also von dem Original wirklich so gut? Also so witzig?
Der wurde mir
schon häufiger mal.
Ich kenne nur den ersten. Der war auf Amazon und da habe ich den mal gesehen. Aber den
ja, aber der soll ja halt wegen den von André genannten Gründen schon sehr diskutabel sein. Aber der zweite soll so krass komödiantisch sein, wo es dann auch so Boxringe auf einmal mitten im Amazonas gibt und so. Also schon nicht so nackte Kanone mäßig, aber halt sehr komödiantisch.
Vielleicht müssen wir den mal im Audioflick besprechen.
Ja, klingt gut. Klingt gut.
Ich würde da mal ein Auge riskieren irgendwann.
Deathstalker 2. Nee, mach nicht.
Cool, lass mach nicht, gucken, Alter. Mach nicht.
Ja, okay. Entschuldigung, um Himmels Willen.
So, aber ihr guckt hoffentlich Deathstalker, weil das ist wirklich schon ein Partyfilm. Ja, der geht mal hier und da so ein bisschen einfach gemächlich seinen Weg, so. Ich hoffe, dass der auf der großen Leinwand noch mal ein bisschen anders wirkt als auf dem Screener, den wir gesehen haben. Das ist immer so die Sache. Manchmal geht da schon ein bisschen Charme
ich glaube ja, der war jetzt super verloren. Vom Bild sehr knackig. Also ich glaube schon, dass das auch noch auf der Leinwand noch mal geiler wirkt. Auf jeden Fall, ja. Will ich auf jeden Fall noch mal im Kino sehen. Definitiv, gucke ich mir an.
Und wenn es halt wie gesagt sprudeln soll, dann ist das auf jeden Fall der richtige Film. So, was machen wir? Ja, Centerpiece. Also was wir noch mal vielleicht ganz schnell abhaken können: Toxic Avenger kommt. Tino hatten ja schon vor wann? 2 Jahren Sieges gesehen.
Ja.
Hast du alles vergessen wahrscheinlich. Ja.
Ich muss sagen, die Trailer haben mich bislang auch nicht so zuversichtlich gestimmt. Aber ich gehe mal rein. Und wie gesagt, Tino hatte sich schon mal zu dem geäußert in einem unserer Sieges Recaps. Also vielleicht schaut er da noch mal rein. Da sind ja bestimmt in den Shownotes, ist er ja bestimmt enthalten, oder? Wenn wir da drüber gesprochen haben. Ich hoffe es. Ja. Der wird laufen. Ich bin mal gespannt, wie der so hier ankommt und ob der ein großes Interesse nach sich zieht. Bei der Gelegenheit für alle Hamburger Freunde, unsere Kollegen hier von Devils and Demons werden auch nochmal das Original zeigen im Savoy Kino.
Das ist korrekt, am 20. September.
Ja, so, und dann ein Film, auf den die beiden Kollegen hier schon, glaube ich, gespannt sind. The Piano Accident, beziehungsweise L'Accident de Piano. Der neue Film von Quentin Dupieux, der bei Letterboxd auch nicht wirklich mit viel Liebe überhäuft wird. So,
ne? Ja, aber das ist bei Dupieux ja leider auch so ungewöhnlich. Ja, also es ist immer so, wo man so denkt, ach, hat er jetzt eine 3,8 oder 4,1? Und dann guckt man so und denkt sich so, ach, ja, okay, das ist ja ungewöhnlich.
Ja, und ungewöhnlich ist meiner Ansicht nach auch Piano Accident. Ich habe ihn gesehen oder ich konnte ihn schon sehen. Und ich würde doch schon mal eine kleine Warnung mit auf den Weg geben, dass das nicht der, sag ich mal, typischste Dupieux-Film ist, beziehungsweise wieder in eine deutlich ernstere Richtung geht oder einen deutlich ernsteren Grundton hat. Also das ist jetzt alles nicht mehr, also es ist auf jeden Fall kein Crowdpleaser wie Smoking Causes Coughing. Und auch sowas wie Dali oder Deuxième Act oder Second Act waren witziger und haben mehr auf mit Humor gespielt und auf Humor irgendwie, also versucht Humor zu erzeugen. Der Piano Accident, wie gesagt, da gibt's absurde Situationen und dann, da musste ich auch schon so irgendwie so eher so bitter lachen. Aber er hat nicht mehr, selbst Deerskin, also stell dir Deerskin vor mit noch weniger Humor. Ja, weil hier geht's um einen Social Media Star, gespielt von Adele Exarchopoulos. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und die ist halt dadurch berühmt geworden, dass sie sich halt diverse Verletzungen zugefügt hat, weil sie halt eben keine Schmerzen empfinden kann. Und jetzt ist sie in ihrem Chalet, beziehungsweise in irgendwie so einer Art Ferienresidenz, zusammen mit ihrem Assistenten und kriegt eine Art Erpressungsangebot. Mehr möchte ich eigentlich dazu nicht sagen. Das ist die Ausgangssituation, worum es diese, also was dieses Angebot beinhaltet und wer dieses Angebot quasi unterbreitet und so weiter. Das soll man alles, glaube ich, für sich selbst erörtern. Ich glaube, das macht dann mehr Spaß. Aber es ist, wie gesagt, nicht irgendwie der brüllend komische Dupieux, fand ich.
Ja, macht mich aber jetzt schon neugieriger, gerade weil er auch die, also wenn ich rein nach Letterboxd-Wertung gehe, was natürlich völliger Quatsch ist, aber ich mag von ihm ja am meisten Wrongcops und Rubber und Deerskin und Smoking Causes Coughing und die sind nichts unter seinen Bestbewertetsten, die merkwürdigerweise, oder was heißt merkwürdigerweise, aber Reality würde ich jetzt nicht als seinen besten Film bezeichnen und Yannick auch nicht, aber die haben beide die höchste Wertung auf Letterboxd.
Krass.
Also dass die so im Konsens am besten ankommen. Aber klar, wahrscheinlich wird sowas wie Rubber auch mehr abgestraft, weil das ist, wenn man da gar nichts mit anfangen kann, ist das natürlich auch eher eine Tortur, während man Yannick oder Reality, glaube ich, schon noch ein bisschen auf so einer, ja, auf irgendeiner Metaebene was abgewinnen kann, wenn man möchte. Aber Rubber ist, glaube ich, schon was Leute richtig stresst.
Ja, vor allem,
wenn man langweilt, halt schon, je nachdem.
Vor allem, wenn man schon direkt zu Beginn gesagt bekommt, dass das ja alles no reason hat, ne?
Ja. Ja. Was ja der Regisseur von Weapons erst im Interview macht.
Aber wie gesagt, Quentin Dupieux-Fans kann ich, glaube ich, schon bedingungen, also kann ich den schon empfehlen. Wie gesagt, ich würde nur einfach sagen, es ist ein etwas anderer Dupieux. So. Und vielleicht ist es aber auch der bittere Humor, der andere Leute halt wirklich zum Lautlachen bringt. Mich hat er halt nicht so unbedingt laut lachen lassen.
Wir können ja dann noch mal in der Retrospektive drüber sprechen, wenn wir ihn alle gesehen haben.
Genau, genau, genau. Ja, gespannt sind wir auch. Ich glaube, das ist so Director Spotlight, wenn ich es richtig verstanden habe, auf Exit 8. Die Verfilmung eines Videospiels, bei dem es darum geht, dass man aus einem U-Bahn-Gang ja entkommen muss. Also man muss halt Ausgang 8 finden. Und das ist wohl schwierig, weil man sich immer wieder in den gleichen Gängen aufhält. Und sobald man quasi etwas Ungewöhnliches sieht, sollte man eigentlich umdrehen. Und das ist dann wohl auch die Ausgangslage des Films, der allerdings noch so ein, zwei Details hinzufügt, die im Spiel wohl nicht vorkommen, wie unter anderem in anderen Mann.
Aber ich habe Bock drauf.
Ich habe auch. Also ich meine, ich kann zwar auch jeden Tag zum Kuhdampf fahren und das quasi in Real Life nachspielen, aber das mal als Film zu sehen, habe ich auch Bock drauf.
Ja, das können wir hier in Hamburg im Jungfernstieg auch, also.
Ja, und hier, ach ja, nee, aber ich finde halt, ich finde ja diese neue U-Bahn-Station hier am Westfield Center, Überseequartier, die finde ich ja krass, so von diesem Eindruck her erinnert mich eher an Exit 8.
Ich finde ansonsten. Ja, es stimmt, aber ich meine, deswegen, der ist ja nicht so verwinkelt.
Genau.
Im Jungfernstieg verläufst du dich ja wirklich, wenn du nicht weißt, wo du her musst. Ich meine, Endgame wäre natürlich Shibuya Station in Japan. Habe ich auch noch nie erlebt. Aber ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Das hat ja auch so ein bisschen was so Creepypasta-mäßiges. So, das Game war ja auch so ein bisschen angelehnt an so Internetmythen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ich bin halt gespannt, ob die Prämisse halt den Film tragen kann. Ob sich das nicht ein bisschen schnell auserzählt. Aber ich meine, dort 95 Minuten ist auch nicht mega lang. Ich hoffe, dass es sich trägt über die Laufzeit. Aber rein vom Look and Feel habe ich da total Bock drauf, ja.
Ja, ich auch.
Ja.
Ich glaube halt, wie gesagt, nur, dass der inhaltlich ein bisschen dünn sein könnte, aber solange sie auch gerade audiovisuell genug überraschen und gerade diese Aufhänger, wenn du was Seltsames siehst, dreh um, also da können sie ja so viel theoretisch rausfeuern an obskuren Dingen und ich hoffe, da schöpfen sie halt aus dem Vollen. Das ist das, was ich hoffe, ja.
Ja, und ich glaube, so Filme wie Symbol haben es ja auch geschafft, jemanden einfach nur in einem Swimmingpool 90 Minuten lang sich aufhalten zu lassen und dann halt immer mehr Elemente reinzubringen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das trägt.
Ja.
Und ich habe ja auch diesen Manhole gesehen, wo einfach jemand in Gully reinfällt für 90 Minuten. Und selbst das war noch okay. Und er hat auch ähnlich. Also ich hoffe, dass halt nicht bei Exit 8 dann auch so jemand erinnert sich an sein früheres Leben oder so kommt. Also dass damit gebrochen wird und man doch irgendwelche Aufnahmen sieht von normaler Realität, sondern es wirklich konsequent nur da drin bleibt.
Das wäre geil. Wie hieß dieser japanische Hazard? Dieser Cube für Minimalisten?
Nee, Symbol war das.
War das Symbol, wo er nur durch diesen Schachter kriecht?
Ach nee, das ist Haze.
Haze. Genau.
Ja, und der geht auch so 55, aber das hat völlig getragen und es hätte auch 90 Minuten getragen.
Ja, das war Cube für Minimalisten.
Ja, das stimmt.
Haze, der war gut, den mochte ich.
Ja.
Den mochte ich.
Ach, der ist vom Tetsuo-Regisseur, ne? Das ist doch von Tsukamoto, ne?
Ah ja, okay. Ja, Tsukamoto, 49 Minuten, Entschuldigung. Dann kam er mir vielleicht wie 55 vor.
Ja, und dann noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache, würde ich sagen. Denn wir dürfen in diesem Jahr den Film Crushed präsentieren von Simon Rumley, den ich jetzt anhand seines Plakats schon mal so ein bisschen auf der Uhr hatte. Dann hat Simon, ist es, ne?
Rumley, ja.
Ja. Und dann hat Tino noch gesagt, ja, müssen wir auf jeden Fall machen, weil Rumley hat immer abgeliefert bisher, wo ich innerlich ein bisschen widersprochen habe.
Ja gut, der eine ist jetzt nicht so der Burner, aber es ist auch sein normalster Film. Also das ist immer, glaube ich, verzeihbar, wenn jemand, das wirkt halt so, als ob er auch Geld verdienen muss.
Ja, auf jeden Fall, Crushed hat hier intern bei uns nicht die einheitliche Liebe erfahren, aber deswegen waren wir dann doch irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, neben den Filmen, die wir sonst zur Auswahl haben, ey, nee, das ist dann doch, glaube ich, schon ganz spannend, weil der Film halt nun mal auch ein krasses Thema oder beziehungsweise ein krasses Fass aufmacht. Und ich glaube, so Filme, an denen man sich reiben kann, das sind auch geile Filme, die wir hier besprechen, oder?
Ja, und es ist ja auch einer von den Filmen, die wir zur Auswahl gehabt hätten, wo man wirklich am meisten drüber reden kann. Also natürlich wäre es auch geil, sowas wie Angel's Act zu präsentieren, aber zu sagen, ja hier, absolutes Meisterwerk, viel Spaß, ist halt auch eine low-hanging fruit und das machen wir ja nur bei Wortwitzen, dass wir da zu den niedrigsten Ästen greifen.
Genau, deswegen Crush, kurz zur Inhaltsangabe, hier geht es um ein Paar, einen Priester und seine Frau, sie leben in Bangkok, wenn ich es jetzt richtig noch verstanden habe, und haben eine kleine Tochter. Und dieser kleinen Tochter haben sie eine Katze geschenkt. Und die Tochter ist eines Abends oder beziehungsweise eines Tages zu Besuch bei ihrer Freundin und übernachtet oder will dort auch übernachten. Aber der Bruder der Freundin zeigt ihr ein Video, ja, auf dem eine kleine Katze mit einem Absatzschuh von einer Dame in Reizwäsche zertreten wird. So, beziehungsweise zumindest mit diesem Schuh halt gequält wird. Und das führt natürlich zu einem kleinen Eklat. Und das führt aber auch dazu, dass das Mädchen, nachdem ihre eigene Katze dann verschwindet, anfängt, Nachforschung anzustellen, und das ist oder endet verhängnisvoll, denn sie verschwindet. Und jetzt müssen die Eltern irgendwie gucken, wie sie wieder ihre Tochter finden. Ich glaube, mehr sollte man nicht erzählen, oder?
Ja, ich glaube, das ist schon etwas, also es wird eher auf der Kopfebene als auf der visuellen Ebene hart, aber der scheut schon vor wenig zurück.
Ja, also
von Thematiken her.
Das klingt jetzt wie, keine Ahnung, wie ein Entführungsfall, aber glaubt uns, wir haben den Film hier nicht ganz umsonst ausgesucht. So, also ich musste, und das ist natürlich wieder so für mich ein bisschen dann halt die Gunst der Elternschaft so. Aber echt, das für mich waren da schon ein paar Sachen echt hart anzuschauen, beziehungsweise konnte ich halt gut nachempfinden oder übertragen so. Und ich finde halt auch, was Rumley hier schafft oder wie das Rumley schafft, ist vor allem durch seine sehr, wie soll man sagen, immer mitbewegende Kamera. Also die Kamera folgt eigentlich wie so ein stiller Beobachter, wie so eine dritte Person eigentlich allen Beteiligten. Und hier und da gibt's auch dann nochmal, weiß ich nicht, ein Splitscreen oder so, was ich auch interessant fand, wo man die ganze Zeit so rough ist, dass man sich dann genau für so ein altmodisches Stilmittel dann nochmal entscheidet. Aber der Film wirkt halt in seiner gesamten Art und Weise für mich sehr rough und sehr direkt, sehr nahbar dran, so was das Ganze meiner Ansicht nach sehr verstärkt. Gegen Ende wird's dann halt so ein bisschen, da muss man, glaube ich, dann schon ein bisschen Bereitschaft zeigen, so. Allerdings finde ich, dass das, was Rumley am Ende hier macht, eigentlich auch nur den Punkt verdeutlichen soll, um den es ihnen hier geht. Und die Gedanken, die man dadurch irgendwie quasi dann auch sich selbst macht. Und die Gedanken habe ich mir gemacht. Und das fand ich gut. Das fand ich gut, weil ich bin jetzt nicht der größte Befürworter der Kirche, schon gar nicht der katholischen. Aber auch hier hatte ich ich musste schon mich in die Lage von Steve Oram, der hier die Hauptrolle spielt, musste ich mich schon auch reinversetzen, was mir eigentlich ferner nicht liegen könnte.
Ja, ich fand die ganzen Subthematiken, die halt aufmacht, diese Glaubensfrage, Frage nach so Selbstjustiz natürlich, wie würdest du selber reagieren? Aber gleichzeitig eben auch diese ganzen Perspektivwechsel, die im Film sind, dass du halt verschiedenste Beleuchtungen bekommst von verschiedensten Eindrücken und Personen von allen Seiten irgendwie. Und dass du nicht die ganze Zeit nur eine Seite verfolgst, das fand ich echt super spannend. Und so hart der Film von der Thematik ist, so muss man auch gleich sagen, er zeigt zwar Unangenehmes, und das will er auch, aber er ist auch nicht exploitativ. Das muss auch dazu gesagt werden. Ich hatte zu keiner Zeit im Film die Sache, dass ich irgendwie rausgebracht wurde, weil es irgendwie zu filmisch wird, weil es zu ausgeschlachtet wird, sondern es war halt auf eine sehr natürliche Weise unangenehm, einfach aufgrund der Perspektiven, die du gezeigt bekommst. Aber er ist nicht immer so, er ist nicht nie so weit reingegangen für mich, dass es überhöht wurde oder so. Und das fand ich ganz wichtig bei dem Thema. Und dass diesen schmalen Grat hat er zum Glück für mich nie verlassen.
Ja, oder auch diese Versuchung widerstanden, nicht zu zeigen, wie schlimm es wirklich ist, sondern das im Kopf entstehen zu lassen. Weil das war schon so ein bisschen, mag jetzt ein bisschen spoilermäßig sein, das war so meine Furcht in der ersten halben Stunde, dass der Film so ein bisschen dann den Shark jumpt und halt einmal so voll drauf fällt, man sich dann so denkt, ja, okay, ich verstehe, dass du es zeigen willst, aber damit schadest du dir doch selbst so sehr, dass du dich davon wahrscheinlich gar nicht mehr erholen kannst als Film. Weil das ja immer bei allem, was so, ja, auch sowas wie 8mm funktioniert für mich ja gerade deshalb nicht, weil der zu sehr davon zeigt und zu sehr auf dieser Faszination erliegt von dem, was er eigentlich anprangern will. Und das passiert hier halt nicht.
Ja, genau. Ich finde den 8mm vielleicht auch gut. Genau das an sich. Ich mag 8mm trotzdem, aber auch nur, weil ich von Anfang an weiß, wie der Film funktioniert.
Ja, genau.
Wird.
Also er lässt keinen Zweifel dran, dass der so wird.
Genau,
ja.
Aber genau das macht eben, finde ich, Crushed nicht.
Ja.
Sondern er nimmt das Thema ernst und er hat ja auch etwas zu erzählen und genau diesen Fehler begeht er eben nicht, das dann eben so filmisch abdriften zu lassen und das fand ich wirklich sehr gut bei dem, ja.
Ich auch.
Und mehr sollte man, glaube ich, auch gar nicht sagen. Auf jeden Fall ist ein Film, den wir schon empfehlen können, den wir dann auch gerne präsentieren und ja, müsst euch ein eigenes Bild machen, aber ja, die Thematik ist schon nicht ohne, das muss dazu gesagt werden.
Ja. Woran schließen wir jetzt an oder was können wir noch anschließen?
Ich habe Bock auf diesen Slanted.
Ich auch. Die Geschichte klang interessant.
Ja, Honey Bunch habe ich schon gesehen bei der Berlinale. Da bin ich auf die daraus entstehenden Diskussionen gespannt. Bin ich auch gespannt, wie Daniel und André den finden, falls sie ihn schauen sollten. Der ist von dem Regie-Duo, die auch diesen Violation gemacht haben. Und deswegen war ich auch extrem gehypt. Weil Violation haben wir auch so, das war ja eine unserer ersten Folgen, wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Und da hatten wir auch alle unsere Probleme mit, aber haben halt hohes Potenzial in den Filmemachenden dahinter gesehen. Und ob Honey Bunch das einlösen kann oder nicht, werde ich gleich auf ASMR-Weise sagen. Nein!
Aber das ist auch nur meine Meinung. Kannst du kurz sagen, worum es geht, damit die Leute nicht komplett irgendwie nur den Titel hören und planlos sind?
Es geht um Honey und Bunch.
Honey und Nanny oder was?
Zwei Streifen.
Ich kann sonst auch einfach die FFF-Beschreibung vorlesen.
Nee, die habe ich auch gerade. Ich wollte nur durch einen Witz, bis ich die Seite aufgerufen habe.
Da können wir
habe.
Wieder nämlich Rätsel raten, ob das überhaupt stimmt, was da steht.
Ja, ich trage vor. Nach einem Unfall hat Diana das Gedächtnis verloren. Gemeinsam mit ihrem Ehemann reist sie in eine abgeschiedene Traumaklinik. Das ist wichtig, weil beim ersten Mal liest man Traumklinik und denkt sich so, oh, so toll ist das da ja gar nicht. Tief in den kanadischen Wäldern. Dort soll sie durch eine innovative und rigorose Therapie genesen. Sie macht schnell Fortschritte, doch es tauchen auch zunehmend erschütternde Erinnerungsfetzen auf, die Diana immer mehr verunsichern. Und wohin verschwindet ihr Mann ständig, während sich selbst am Verlassen des Geländes gehindert wird? Tja.
Wahrscheinlich an die Theke.
Ja. Also. Also.
Jetzt kurz Kippen holen.
Ja.
Fall gelöst.
Ja. Ja, es ist auch tatsächlich das Ende des Films, dass der Mann einfach rauchend reinkommt und fragt, was ist los?
Ja. Die hatten kein Magerum mehr.
Ja.
Ja. Nee, aber habe ich ja auch Bock drauf. Also allein wegen natürlich Violation, haben wir ja auch hier besprochen damals. Mhm. Der war ja schon sehr, 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 sehr nice, hatte schöne Themen und ja, bin ich doch gespannt. Das könnte doch auf jeden Fall wieder recht unangenehm werden, wenn ich da so an die Inszenierung auch denke.
Ja, in meiner Bubble hat er bisher viele 0,5 und 1 Sterne Wertung und viele 4 und 4,5 Sterne Wertung. Also es ist ein sogenannter Spalter.
Ja, wunderbar. Ja, okay. Aber das braucht man ja. Wisst ihr, worauf ich Bock hab? Hm? Man Finds Tape.
Ja.
Ja, auf den hab ich auch richtig Bock.
Ja, ein Geschwisterpaar, das sich damit beschäftigt, irgendwie Videos auf über, sag ich mal, ungewöhnliche Geschichten oder Mythen und Legenden irgendwie immer wieder auseinanderzunehmen, zu analysieren, hat ein neues Video, beziehungsweise der Bruder hat ein neues Video gefunden und deswegen bittet er seine Schwester um Hilfe und das führt halt sie in ihre Heimatstadt zurück. Und dort müssen sie quasi feststellen, dass diese Heimatstadt wohl schon seit Jahren mit einer Sache irgendwie beschäftigt ist, auf die bislang nie jemand geachtet hat oder auf die sie nie hingewiesen worden sind. Und das Ganze ist wohl so im Mockumentary-Stil als Dokumentation und so weiter und wandelt dann wohl so ganz langsam über. Und da bin ich sehr interessiert dran.
Ja, als FFF vergleiche ich auch so ein bisschen mit Broadcast Signal Intrusion und den fand ich ja auch mega nice. Den haben wir auch damals hier besprochen. So vom Vibe her und von der Thematik, da bin ich sehr, sehr gespannt. Und wenn ich schon Cosmic Horror lese, wenn das wirklich drin ist, habe ich Bock, wenn sie nicht wieder einfach irgendwie was dazu getätigt.
Aber aus dem Zelt auf, ne?
Ja. Dann, Cosmic Schmosmic ist doch alles Cosmic Horror, wenn man will.
Nee, aber da habe ich, das klingt schon sehr, sehr geil. Da habe ich wirklich Bock drauf, ja, auf jeden Fall. Was ich noch gesehen habe, ist zum einen The Home. Es gibt zweimal The Home dieses Jahr im Programm. Das ist ein bisschen verwirrend. Deswegen der eine The Home ist von James de Monaco. Den habe ich nicht gesehen. Das ist der Regisseur von Purge. Sondern ich habe den Hemet gesehen, den The Home. Das ist ein Film aus Schweden. Und da ist mal wieder Altersheim-Horror angesagt. Wir hatten gerade erst Rule of Jenny Penn. Auch jüngst im Podcast vor einer Weile. Und das ist hier jetzt auch wieder Altersheim-Horror. Da geht es um einen jungen Mann, der kehrt zurück in seine Heimatstadt, weil seine Mutter in die Pflege muss. Und er ist ein bisschen da, um sich zu kümmern. Aber die Mutter fängt dann im Altersheim plötzlich an, in fremden Zungen zu sprechen und irgendwie die Pflegerinnen aufs Gröbste sexistisch zu beleidigen und zu fluchen. Und das ist ja gar nicht ihre Art überhaupt. Was ist denn da nur los? Und dann ist das halt quasi wie so ein Altersheim besessenen Horror mit natürlich Meta-Message aufs Alter und verschiedene andere Dinge. Hat mir ganz okay gefallen, aber man hat das Gefühl, durchgehend wieder, den Film hast du schon mal gesehen. Das war jetzt halt, das ist weder audiovisuell irgendwie großartig inszeniert. Du hast halt einige schon fiese Sequenzen. Die Mutter spielt das auch sehr gut. Aber so die Konklusion kannst du aus drei Meter Entfernung riechen. Und wie gesagt, das fühlt sich alles an wie schon mal gesehen. Deswegen von mir nur ist keine richtige Empfehlung. Der war okay. Aber wie gesagt, Altersheim-Horror hatten wir jetzt auch schon so viel gehabt in den letzten ein, zwei Jahren. Ist mir jetzt auch schon wieder ein bisschen drüber. Für mich also da leider kein Highlight. Was ich auch gesehen habe, ist ein Film aus Österreich, beziehungsweise österreich-deutsche Koproduktion, und zwar Welcome Home Baby. Da geht es um eine Frau, die ein bisschen ähnlich, auch in ihre Heimatstadt zurückkehrt, beziehungsweise, nee, andersrum, die zieht quasi, die bekommt eine Nachricht, sie hat ein Haus geerbt von ihrer Familie, zu der sie keinen Bezug hatte. Und sie zieht da mit ihrem Mann tatsächlich in dieses Haus. Und was halt ganz weird ist, dass irgendwie alle Leute, das ist eine ganz kleine Ortschaft halt, dass alle Leute sie kennen. Alle wissen sofort, wer sie ist. Ach, schön, dass du wieder da bist, wir haben auf dich gewartet, dies, das. Und sie kennt halt überhaupt niemanden. Sie kennen sie scheinbar alle noch als Kind oder so. Und sie ist halt dann, wie gesagt, da direkt abgegeben worden, als sie klein war. Weiß aber nicht, warum. Und dann entspinnt sich das Ganze so ein bisschen als, ich sag mal, ja, Kleinstadt-Horror, so ein bisschen leicht folkig, aber vor allem auch, ich sag mal nur so, sie ist schwanger und alle sind ganz darauf bedacht, dass dem Baby nichts passiert, von diesen Dorfbewohnern, obwohl die es ja null kümmern sollte. Also wer hier Rosemary schon mal gehört hat, ne, so in die Richtung. Auch hier, bisschen wie bei Home. Man hat das Gefühl, man hat den Film schon mal gesehen. Da sind ganz viele Versatzstücke drin aus Dingen, die man kennt. Der geht auch so leicht in, ich will fast schon sagen, ganz leicht Suspiria-Richtung so ein bisschen. Also mixt da viel rein. Ich fand den nicht verkehrt. Der ist hier von Andreas Prochaska, der hier in 3 Tagen bist du tot und so gemacht hat. Mhm. Aber ja, ey, der ist halt auch so bemüht. Der ist sehr bemüht, eben sich was Besonderes zu machen, aber arbeitet sich eigentlich an sehr klassischen Tropes ab und an Motiven, die wir ja schon wirklich oft gesehen haben. Das war nicht verkehrt, das ist auch gut inszeniert und so. Ich fand auch die Hauptdarstellerin hat es gut gemacht, die Julia Franz Richter. Das war alles völlig fein, aber ja, ey, wer mehr als 3 Horrorfilme schon mal gesehen hat, sogar aus diesem übernatürlichen Segment, der kann den Film halt abzählen. So. Ja.
Das ging mir auch bei dem so. Also den habe ich bei Biennale gesehen und ich mochte den per se, aber der hat auch so viele Elemente, die mir den Film komplett ungruselig machen, dass ich den halt auch so ein bisschen fasziniert, interessiert, aber schlussendlich auch so unterwältigt durchgestanden habe. Also ein bisschen schade, im Kino geht das, glaube ich, schon klar. Aber dieses schwangere Frau kehrt in ihr Dorf zurück, die Leute verhalten sich alle komisch. Dann hat auch so diese Balance zwischen unfreiwilliger Komik und gruselig oder Atmosphäre gelingt nicht immer, finde ich. Also ein paar von den Leuten im Dorf wirken schon ein bisschen over the edge. Also, dann will ich auch noch, weil ich finde, man kann ruhig auch mal warnen. Dann hatte Daniel am Anfang ja auch schon so implizit in den Raum gestellt. Also Bamboo Revenge kann ich persönlich jetzt weder als Folterkonzept an sich empfehlen, als auch als Film. Das hat für mich leider null funktioniert und sieht auch hässlich aus. Hässlich.
Gehe ich leider mit. Habe ich auch schon gesehen. Nee. Die Grundidee fand ich ja gar nicht so. Also die war absurd, aber irgendwie ganz geil, dass da eine Frau die Rache üben will, Leute auf dem Boden fesselt im Wald und unter ihnen so schnell wachsenden Bambus gesät hat. Und wenn der dann eben hochwächst, dass sie dir durchbohrt werden davon. Das klingt absurd und könnte ein guter Aufhänger sein. Aber wär's der Film dann für eine zahme Tatort-Crime-Story aus dem Ärmel schüttelt mit ständigen Flashbacks und so. Und das war leider, das war
Ich habe auch nach 20 Minuten geguckt, ob das mit diesem Bambus wirklich funktioniert, weil ich so dachte, ach, wenn der Boden weich genug ist, müsste das doch drumherum wachsen. Warum soll Bambus irgendwie nicht den Weg des geringsten Widerstands suchen? Aber theoretisch funktioniert das und dann lief halt der Film weiter und ich habe andere Foltermethoden durchgelesen und das würde ich so als generelles Rahmenprogramm dann gerne empfehlen oder bleibt einfach zu Hause und lest nur Foltermethoden durch. Das ist erquickender.
Geht ins Foltermuseum. Nee, ja, wirklich. Das ist leider, was da hinten rum ausspielt, dann, das ist leider alles ganz schön.
Ja, eben. Und halt die Platzierung TV-Niveau. An einem Wochentag um 22.30 Uhr, das ist ja auch ein bisschen auf die filmische Qualität schließen.
Den muss man nicht unbedingt sehen, nee.
Ja. Was auch ein bisschen auf die filmische Qualität schließen lässt, würde nicht per se abraten von, aber der hat mich auch richtig gestresst, war Nina. Dieser spanische Beitrag. Nein, hab
ich noch nicht gesehen. Den habe ich gestern angefangen. Ich war gar nicht so uninteressiert, wie das weitergeht. Aber das wirkte halt eher auch wieder so wie so ein Fernsehfilm, den man hier ins Programm geschüttelt hat. Den wir damals, so einen, wie wir damals da in Sitges gesehen haben, mit der Frau, die irgendwie die Stimmen
aus. Genau, aber über den hat man wenigstens noch nachgedacht, weil die so 8 Sekunden alles später gehört hat, als es passiert ist. Wo man dachte, faszinierendes Konzept, aber hier ist wieder einer Frau irgendwas passiert, die kehrt in ihr Heimatdorf zurück. Das ist ich finde das auch schon fast eine Red Flag, wenn Leute irgendwie in ihr Heimatdorf zurückkehren, weil sie irgendeine Rechnung noch offen haben. Einmal mal gut sein lassen, Junge, gehen zur Therapie. Und jedenfalls kehrt sie da zurück und es gibt irgendein Geheimnis und dieses, auch wenn es jetzt für Daniel ein Spoiler ist, das tut mir leid, aber es steht ja auch einfach in der Programmbeschreibung, heimlich und leise schleicht sich die Protagonistin heran, genau wie die intensive Geschichte ihr Geheimnis einem Puzzle gleich und nach preisgibt. Also das ist halt einfach, das Drehbuch ist halt scheiße geschrieben, finde ich, ab einem bestimmten Punkt, weil irgendwie schon klar ist, worum es so ungefähr geht. Und dann, auch Daniel muss ich jetzt kurz die Ohren zuhalten, so wie ja auch alle, steht allen Ernstes im Programmheft, die Spannungsschraube wird hier kontinuierlich angezogen und steht den großen Vorbildern des spanischen Thriller-Kinos nichts nach, wenn der Film in einem Finale gipfelt, das dem alten Spruch, wenn Blicke töten könnten, endlich einmal gerecht wird. Und zu Ende der Film auch. Und das fand ich halt eine absolute Frechheit, weil klar ist, was da irgendwie noch passiert, aber es ist wirklich so das kurzfilmartigste Kurzfilmende überhaupt, dass dann einfach nur der Bösewicht so böse angeguckt wird. Es ist, also das hat mich wirklich richtig, richtig geärgert. Ich möchte dem Film nicht gewisse Qualitäten absprechen, Aber hier auch wieder die Frage, was heißt beim Fantasy Filmfest zu suchen? Warum sieht das aus wie ein TV-Film und warum hat der Spielfilm Länge? Und warum denkt man noch, das muss man jetzt unbedingt das auf dem Festival zeigen? Also das war der, der mich am meisten von allen irgendwie genervt hat. Bamboo Revenge denke ich mir noch so, ja, okay, da wollten Leute halt irgendwas machen, haben sich überlegt, was sie machen können mit ihrem niedrigen Budget. Und es ist nicht besonders gut geworden, aber dieser Nina, das war mir nix.
Dann weiß
das
ich nicht.
Das ist halt so ein Film, wo ich immer verstehen würde, wenn der Sitges läuft, wäre es halt aus Spanien. Aber warum er jetzt hier, da kann man auch irgendeinen 0815-Film aus Deutschland zeigen.
Oder aus der Türkei.
Schon. Oder aus der Türkei. Ja, genau, gute Überleitung. Sehr gut.
Also
du hast ja als einzigen schon diesen
The Things You Kill
gesehen.
Ja, den habe ich gerade gestern und heute frisch beendet oder beziehungsweise sehen können. Und ey, auch hier so ein Film, ne? Den gucke ich mir an und denk mir halt so, ja, der kann eigentlich auch überall woanders laufen, der muss nicht beim Fantasy Filmfest laufen. Oder ich gucke mir die ganze Zeit an, frag mich so, ja, mich interessiert schon hier dieses Familienschicksal, um das es hier geht. Aber ist das wirklich ein Film, der hier auf dem Festival laufen muss? So? Und dann macht der Film aber ganz mir nichts, dir nichts plötzlich. Einfach erzählt er etwas, was vorher die ganze Zeit erzählt worden ist, völlig anders. Oder ändert halt eine ganz, ganz entscheidende Komponente. Und plötzlich erscheinen auch rückblickend Szenen irgendwie unter einem ganz anderen Blickwinkel oder einem ganz anderen Kontext oder mit ganz anderer Bedeutung. Und das macht der Film aber auch auf erzählerischer Ebene, wenn es darum geht, dass hier ein junger Lehrer namens Ali, der hat gerade halt ein tragisches Unglück in seiner Familie, die Mutter ist gestorben und er stellt halt Nachforschung an, weil ihm fehlt das alles merkwürdig oder er findet das alles merkwürdig, unter welchen Umständen die Mutter gestorben ist und so. Und hat auch irgendwie seinen Vater dann irgendwann schwer in Verdacht, während er gleichzeitig irgendwie versucht, mit seiner Freundin irgendwie eine ganz normale Familie zu gründen und dann aber auch noch sich um einen Garten kümmert, den er außerhalb der Stadt irgendwie angelegt hat, auf so wirklich trockenem Brachland und was halt irgendwie wie so eine Sisyphusarbeit wirkt. Und wie das dann alles zusammenkommt und dann auch noch, sag ich mal, mit Elementen aus seiner Professorentätigkeit irgendwie verbunden wird, da muss ich sagen, das fand ich echt gut. Also ich würde auch sagen, unter normalen Umständen muss der Film nicht auf dem Fantasy Filmfest laufen. So. Also der ist so ungefähr die Antithese von Deathstalker. Aber wie selbstverständlich der das macht und was er dann halt letztendlich erzählt und mit welcher Endung er auch daherkommt, da muss ich sagen, das fand ich schon irgendwie ganz cool. Also mir fällt jetzt, ich habe nicht so viele Filme gesehen, aber ich würde sagen, das ist mit einer der besten türkischen Filme, die ich jemals gesehen habe. Und ich bin beeindruckt von diesem Film. Aber ich kann verstehen, wenn man irgendwie aufs Fantasy-Filmfest geht und man möchte irgendwie einen Horror, man möchte einen richtigen Thriller haben und so, dann ist der Film das nicht. Dann ist es hier, wie gesagt, viel zu lange Familiendrama, das behutsam aufgebaut wird und plötzlich halt mit so einem, keine Ahnung, plötzlich halt seine ganze Ausrichtung irgendwie ändert. Und auch das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ja, da sollte man sich drauf einlassen, dass das eher ein ruhiger Film ist, der halt ganz feine Dinge macht, um zu verwirren. Aber ich fand das echt gut. Und den Hauptdarsteller, den mochte ich auch sehr gerne. Den habe ich noch nie vorher irgendwo gesehen. Oder ich glaube, ich habe ihn vorher nicht irgendwo gesehen. Ekin Kocs heißt der, glaube ich. Den fand ich einen guten Dude. Also der hat mir sehr gefallen. Und deswegen, also ich bin von dem Film nachhaltig beeindruckt.
Ja, den hast du uns jetzt natürlich schmackhaft gemacht. Also ich hatte den auch theoretisch auf der Liste, spricht auch wieder gegen Wochentag, würde nach 10, fast 2 Stunden, dass ich so dachte, klingt schon irgendwie ganz gut. Der hat halt auch auf Letterboxd eine 3,5, aber sehr, sehr wenige Wertungen bisher, so dass ich froh bin, dass schon mal eine Meinung da ist.
Ja, also den würde ich schon auch als Slowburn bezeichnen, so von seiner gesamten Erzählweise. Aber ich bin mit dem echt gut mitgegangen, so, weil ich das Setting mag, weil ich diese Figur spannend fand und weil ich es halt auch mag, wie nach und nach immer nur so kleine Details plötzlich wieder Dinge oder Personen oder Geschehnisse in neuen Blickwinkel setzen, so. Aber halt eben alles so auf eher kleiner, überschaubarer Ebene, so. Und oder auf kleiner, menschlicher Ebene. Also es ist jetzt alles kein großes Drama oder sonst irgendwas, aber so wie das hier halt aufgezogen wird und auch mit der Verwirrung, die halt bei mir erzeugt hat, muss ich dem Film jetzt hier viel, also einiges an Respekt zollen.
Okay, ja, ich bin
richtig gespannt auf den, ja. Schmeckt.
Ja, ey. Ich glaube, damit haben wir doch mal hier schon so einen kleinen Abriss gegeben, ne? Von aus allen Ländern, aus allen Genres irgendwie jetzt mal ein bisschen was aufgezählt. Und natürlich sind
ja, vielleicht einen noch tatsächlich. Ja. Auf den bin ich auch gespannt. Ja, muss ich jetzt sagen, aber es ist wirklich so. Den haben wir jetzt nämlich ausgesucht, mit Devils and Demons präsentieren wir auch einen Film. Und das ist Other. Das ist der neue von David Moreau, dem Regisseur von Mats.
Wie man ihn aussprechen mag.
Ja. Und da geht es um Überwachungsgeschichten und ja, ein bisschen Tech-Horror, Tech-Thriller. Klingt das. Ich habe leider auch nicht gesehen, das ist eine Blindempfehlung, aber uns wurde wirklich mehrfach sehr ans Herz gelegt, dass der wirklich sehr gut sei vom FFF. Ich habe jetzt blindes Vertrauen gehegt. Aber auf jeden Fall bin ich wirklich sehr gespannt. So. Der hat eine schöne Inszenierungsarbeit auch schon geleistet mit Mats und deswegen.
Ja, mit Sam.
Auch, ja. Und Olga Kulienko spielt Hauptrolle. Ich habe Bock. Ich bin da gespannt drauf. Die Prämisse klingt super spannend und hoffe, dass der auch überzeugen kann. Ja,
ja, Olga Kulienko. Ja, schon.
Doch, die hast du vorgestern erst
gesehen. Vorgestern gesehen, genau, ja.
Nur vorgestern.
Wollte gerade sagen, das war jetzt so mein gedanklicher Abschweifer. Wo habe ich denn Olga Kurienko zum letzten Mal gesehen? Und das war tatsächlich in Afterburn.
Aber immerhin hast du ihn noch nicht so weit verdrängt.
Ja, aber ich finde, Olga Kurienko sieht halt auch in sehr vielen Filmen immer schon echt unterschiedlich aus. Also mir fällt es immer schwer, sie auf Anhieb zu erkennen. Weißt du? Also ich sehe eine
Jetzt, wo ich sehe, dass sie in Thunderbolts mitgespielt haben soll, bestätige ich das.
Ja, da konntest du sie nicht wirklich erkennen, weil da war sie unter einer Maske.
Ah, okay.
Obwohl, die sieht man, nee, die nimmt sie aber auch einmal ab. Ja,
das einmal kurz, sein, ja.
Glaube ich nicht.
Ja, krass. Ich habe jetzt auch in kürzester Zeit 3 Daniel Bernhardt-Filme gesehen. Nobody 2, Afterburn, da spielt er nämlich auch mit. Mhm. Und jetzt halt noch den Deathstalker. Und den Deathstalker hat er mir am besten gefallen. Aber da hat er auch am meisten zu tun, sagen wir es mal so. Gut, so, let's call it a day.
Let's call it a day.
Ich denke, das war jetzt genug vorgeplänkelt. Den Rest müsst ihr selber überlegen.
Ja, und für alle, nein, die in Berlin
leben,
natürlich noch Planet der Vampire angucken und viel Druck beim Fantasy Filmfest machen, wenn ihr in den anderen Städten wohnt, dass die auch Specials bei euch machen.
Ja, ich finde es ein bisschen schade, wenn der nur in Berlin und München gezeigt wird. Ich habe mich ein bisschen auf den gefreut.
Ja, vielleicht habt ihr kein Planetarium oder so. Ich weiß nicht, warum.
Wir haben ein Planetarium. Wir haben ein schönes Planetarium.
Na dann weiß ich nicht.
Da habe ich schon 3 Fragezeichen gehört unter anderem.
Naja.
Naja, gut. Dann war es das an dieser Stelle. Vielen Dank. Gibt es, Und damit, freuen wir uns, wenn ihr uns auch weiterhin wohlgesonnen seid, wenn ihr uns folgt, überall dort, wo es möglich ist, wenn ihr uns hört, überall dort, wo es möglich ist. Und vielleicht habt ihr auch Bock, euch ein bisschen mal bei uns im Discord rumzutreiben und ein bisschen mitzumachen. Und ja, vielleicht findet ihr auch über kurz oder lang nochmal den Weg zu Steady. Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich bei all denjenigen, die schon dabei sind und uns schon unterstützen und freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Tschüss.